Tollcast, dein Tolkien-Podcast.
Guten Abend, herzlich willkommen und danke fürs Einschalten bei der Tolkschau hier auf dem Kanal der Deutschen Tolkien-Gesellschaft, eurem Kanal für tolkieneskes Wissen, fachlich spannend und unterhaltsam angeboten. Das Thema heute: weiter im vierten Zeitalter. Und das, was da so alles möglich ist und ob da Fortsetzungen geschrieben werden sollten oder nicht. Dafür habe ich mir wieder tolle Gäste eingeladen und die würde ich jetzt gerne einmal vorstellen. Wir haben einmal Manuel Pöppel, bekannt durch den Podcast Der Herr der Ringe pro Minute. Zusammen präsentierst du mit deinem Team dort eine intensive Filmanalyse zu Der Herr der Ringe Trilogie von Peter Jackson. Ihr zieht dort primär wie auch Sekundärliteratur hinzu und seid mittlerweile seit 4 Jahren dabei. Nach aktuellem Stand, seit drei?
Drei.
Viele Informationen.
Okay. Vorgestern waren es 3 Jahre.
Okay, 3 Jahren. Seid aktuell mitten im zweiten Film. Und den ersten habt ihr bereits komplett durchanalysiert.
Genau.
Herzlich willkommen dir. So, dann haben wir Silvia Lindner. Du sitzt in der Redaktion unserer Vereinszeitung, also des Flammefach von Westernis, bist Sprecherin des Tolkien-Stammtisches in Göttingen und genau wie ich habe ich herausgefunden, seit dir deinem 12. Lebensjahr, also ich auch seit meinem 12. Lebensjahr, Tolkien fasziniert und nicht mehr davon losgekommen. Schön, dass du da bist.
Ja, freue mich auch wieder hier zu sein.
Und als letztes haben wir ein besonderes Willkommen an Moritz Kloske. Du bist dabei, weil wir einen Aufruf in den sozialen Medien gemacht haben und gerne einen Gast außerhalb unserer Expertenbubble haben wollten. Unsere Wahl fiel da auf dich, weil du sehr überzeugend rüberbringen konntest, dass du eine enorme Begeisterung für Tolkien und vor allem die Filme mitbringst. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist.
Ja, ich freue mich sehr, dass ich da sein kann.
Gut, dann würde ich so starten, wie ich das jedes Mal mache, nämlich die Frage, die wir haben, einfache Ja- oder Nein-Frage, einmal an jeden von euch. Und da noch gar nicht groß ausschweifend werden, das heben wir uns für den Rest der Sendung aus. Also, die Frage lautet ja: weiter im vierten Zeitalter, Ja oder Nein? Ihr könnt gerne sprechen.
Nein.
Nein, okay.
Eher nein.
Dann bin ich okay. Jetzt mutig, ich sage ja.
Okay, ja super, dann haben wir schon verschiedene Meinungen und dementsprechend können wir dann natürlich auch gut in eine Diskussion gehen. Dazu wäre natürlich erstmal wichtig zu wissen, was wir überhaupt schon über das vierte Zeitalter wissen. Kann mir da einer von euch ein bisschen was zu sagen? Also was gibt es denn bereits im vierten Zeitalter? Also was kennen wir schon?
Wir haben ja sehr viel oder einiges an Material in den Anhängen von Tolkiens Herr der Ringe, wo auch anhand einer Zeittafel relativ grob umrissen wird bis etwa, ich glaube, 120 des vierten Zeitalters bis zum Tod von Aragorn, weiß man zumindest grob, was aus den verbliebenen Gefährten in Mittelerde geworden ist.
Mhm.
Also grob umrissen.
Okay, also da werden die Gefährten nochmal aufgeführt, was bei denen so passiert.
Genau.
Wäre da denn Potenzial, dass man das weiter ausschmücken könnte? Also mal ganz abgesehen davon, ob es gemacht werden sollte oder nicht, wäre da Potenzial da, das weiterzuführen?
Ja, wobei, wenn man sich die Zeittafel mal genau ansieht, was da passiert, ist das eine grobe Umschreibung der Lebensgeschichte. Da ist jetzt nicht mehr unbedingt viel Abenteuer dabei oder große Taten dabei. Wir erfahren einfach noch, wie die verbliebenen Protagonisten des Herrn der Ringe ihr Leben verlebt haben. Zum Beispiel, dass Sam des Öfteren noch zum Bürgermeister des Auenlandes gewählt wird, dass er eben auch noch Nachwuchs bekommt, dass Peregrin Tuck und Meriadoc eben auch noch ihr Schärflein beigetragen haben, dass sie am Ende eben tatsächlich in Gondor auch neben dem verschiedenen Faramir beigesetzt werden, dass Aragorn in Fornost seinen Herrschaftssitz begründet und dann eben auch irgendwann mal von dannen geht und kurz nach ihm Arwen. Das ist halt sehr grob. Und ich habe es jetzt auch nur sehr, sehr grob umschrieben. Sehr, sehr viele der verbliebenen Gefährten haben dann selbst auch die Reise in den Westen angetreten. Zuletzt ja Legolas und Gimli, die angeblich ein Boot bestiegen haben und nach Westen gesegelt sind. Das ist halt das, was man noch weiß von einigen der Gefährten auch. Sam zum Beispiel als letzter Ringträger ist dann eben auch davon gesegelt letztendlich, nachdem er alles geregelt hat, dass das Rote Buch weitergegeben hat und seine Angelegenheiten erledigt hat, ist er ja dann auch nach Westen gesegelt.
Da würde ich direkt mal einsetzen, weil ich glaube, das ist ein Punkt, wo ich sogar eine ganze Menge oder mögliches Potenzial erkenne. Weil zum einen ist das vierte Zeitalter ein Setting, was total unverbraucht ist und was gerade dadurch, dass es eben wenig Vorgaben hat, viele Möglichkeiten gibt, in bestimmte Richtungen zu gehen, die sonst vielleicht ein bisschen schwieriger sind. Und auch da gehen wir bestimmt später noch drauf ein, hat sich ja in der jüngeren Vergangenheit gezeigt, dass wenn Autoren ein bisschen eingeschränkter dadurch sind, was sie benutzen dürfen, was nicht, dass das das Writing von Serien durchaus schwierig machen kann. Und du hast ja gerade gesagt, es geht viel um die Protagonisten aus dem Herrn der Ringe. Zum einen dauern Zeitalter in Mittelerde mehrere tausend Jahre lang. Das ist ein sehr, sehr langer Zeitraum und ich sehe auch wirklich das Potenzial, dass wir jetzt nicht unbedingt nochmal über Legolas oder Gimli oder Aragorn reden müssen, auch wenn das total interessante Charaktere sind, sondern die Welt, die Tolkien erschaffen hat, ist so groß, dass man da auch den Blick nochmal auf neue Charaktere richten kann.
Hast du da schon Ideen? Also was für Charaktere könnten das sein?
Also es sollten schon Charaktere sein, die irgendwie eine Anbindung zu der Welt haben, die wir schon kennen. Würde für mich zum Beispiel heißen, wenn ich das richtig im Kopf habe, besteigt Eomer ja nach Theodins Tod den Thron von Rohan. Was passiert mit Rohan weiter? Gerade in den Filmen eine ganz prominente Rolle, wo jetzt für mich überhaupt nicht klar ist, wie geht's mit diesem Königreich weiter, wie geht's überhaupt mit den menschlichen Königreichen und den anderen menschlichen Reichen weiter. Wenn wir jetzt mal neben den eigentlichen menschlichen Reichen, Rohan und Gondor, jetzt auch noch die Menschen des Ostens, Ostlinge, die Menschen aus Runa zu nehmen, was mit den Bornländern, Entschuldigung. Ach, mir fällt der Name gerade.
Welches Volk meinst du?
Die im Ringkrieg auf Sarumans Seite.
Die Dunländer.
Dunländer waren es, Entschuldigung. Ne, die Dunländer, diese im Prinzip diese wilden Menschen in Anführungszeichen. Was ist mit denen, wie ist das mit den Waldläufern, die es ja auch noch gibt, die ja sicherlich nicht alle mit Aragorn dahingeschieden sind oder von den Elben mit nach Valinor genommen wurden. Da gibt es auf der Ebene, glaube ich, eine ganze Menge Völker, wo man durchaus auch auf einer großen Ebene noch schauen kann, wie geht's mit denen eigentlich weiter? Was ist mit den Zwergen? Die Zwerge, die im einsamen Berg sind, wird vielleicht nochmal eine neue Besiedlung von Khazad Dûm und Moria in Angriff genommen? Alles offene Fragen.
Stimmt, ja.
Ja, die Frage ist natürlich, in welchem Rahmen sollte das dann stattfinden? Also ist das ausreichend, das in so einem kleinen, ich sag mal, im stillen Kämmerlein als Fanfiction zu schreiben? Damit habe ich tatsächlich, je näher das noch tatsächlich an der eigentlichen Ringkriegsgeschichte ist, überhaupt kein Problem. Solche Geschichten lese ich selber zeitweise sehr gerne. Ich habe nur ein Problem, je weiter es weggeht. Also wie gesagt, das, was du gesagt hast, so eine Anbindung an Herr der Ringe, top, bin ich ganz bei dir, sehe ich auch noch, kann man viel Spaß mit haben. Wie gesagt, als Fanfiction lasse ich mir das sehr, sehr gerne gefallen.
Wenn ich da was einwerfen darf, weil ich habe zwar immer gesagt, ich bin auf der Seite nein, muss aber ein Aber dran setzen, weil ich einfach glaube, das wäre zum Scheitern verurteilt. So wie du gesagt hast, Silvia, ich habe auch schon Fanfiction gelesen, vielleicht andere als du, weil ich fand sie nicht unbedingt gut. Und da bin ich dann auf Moritz, bei Moritz, wenn er sagt, je weiter man sich entfernt, desto mehr kann man auch in diese Zukunft blicken. Und da kann man dann sehr interessante Szenarien entwerfen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Tolkien geschrieben hat, wir wären jetzt, wo wir sind, im 6. oder im 7. Zeitalter, dass das letzte Zeitalter mit der Geburt von Christus begonnen hat. Das heißt, wir können da noch weiter zurückgehen.
Ja, da da habe ich später im Verlauf unseres Gesprächs nochmal was ich da noch mit einbringen würde. Da gibt es interessante Quellen zu. Was heißt Quellen? Das sind auch eher Fangeschichten, die da gemacht worden sind, die ich da dann gerne drauf zurückkommen würde. Also wie weit wir jetzt eigentlich wären und wo es hingehen könnte. Da würde ich gerne später drauf zurückkommen. Jetzt haben wir gerade ja schon gehört, es ist tatsächlich sehr viel Potenzial. Also es sind verschiedene Völker, die noch näher betrachtet werden können. Also grundsätzlich, es war ja die Frage, ob es gemacht werden sollte oder nicht. Das sollte nicht in Betracht gezogen werden. Also grundsätzlich haben wir erstmal sehr viel Potenzial, wo man was machen könnte. Und dementsprechend wäre jetzt halt in unserem Gespräch darüber zu reden, sollten wir es tun oder nicht. Aber um das so vollends zu verstehen, wäre ja erstmal die Frage, was Tolkien eigentlich mit seiner ganzen Geschichte machen wollte. Also weil wir haben ja vielleicht auch Zuschauer, die sich gar nicht so gut auskennen. Und die Idee von Tolkien war ja, eine Mythologie zu schreiben für England, die Bezüge zur aktuellen Gegenwart irgendwann haben könnte. Also grundsätzlich war es ja die Idee, eine Mythologie zu schaffen. Und da kommen wir jetzt an den Punkt, den ich gerade eben meinte, mit dem, was wir da noch zu Rate ziehen können. Es gibt nämlich ein YouTube-Video von The Spaceman, heißt dieser YouTuber, der das gemacht hat. Und das heißt Arda Through the Ages. Da hat er von einer KI ausrechnen lassen, wie sich die Geografie Mittelerdes bis hin zu unserer Welt verändern würde. Also da kommt die KI auch zu dem Schluss, das wäre jetzt ungefähr 7. Zeitalter. Und da ist dann nämlich jetzt die nächste Frage, also wenn wir diese Mythologie als Hintergedanken und alles haben, wäre es dann noch so sinnvoll, eine solche Fortsetzung zu schreiben, wenn sie in unsere Welt am Ende mündet, oder würde das nicht den Zauber von Mittelerde nehmen?
Ja, wo du ansetzt.
Ich würde ganz klar sagen, je weiter es sich von Tolkiens von dem, was Tolkien geschrieben hat, entfernt und je mehr es sich unserer Welt annähert, desto mehr wäre für mich persönlich, aber das ist nur meine eigene Meinung jetzt, wäre das nicht mehr Mittelerde, so wie ich es mag. Also ich mag Zwerge und Elben dort. Und je weniger, ich sag mal, Magie vorhanden wäre, desto weniger gerne würde ich sowas dann sehen wollen oder auch lesen wollen. Das wäre absolut nicht meins.
Ich glaube, wir müssen hier erstmal so ein bisschen über das Wort Magie streiten. Ist die Magie dann weg? Also die technische Antwort ist auf jeden Fall ja, denn das ist ja diese Charakteristik von Tolkiens Welt, dass die Magie langsam aus der Welt entschwindet mit den Elfen, die nach Valinor ziehen, mit den Elbenringen, die am Ende des 3. Zeitalters ihre Macht verloren haben. Die Frage ist, geht da für die, ich nenne es jetzt mal den Reiz als Zuschauer verloren, dann, das sehe ich nicht unbedingt so. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen nach links und rechts schauen, wir haben mit Game of Thrones die erfolgreichste Serie aller Zeiten, die auch, wenn wir jetzt die letzten 2 Staffeln mal ausklappen, eine sehr, sehr hohe Qualität hatte, die aber über die meisten Strecken sehr geerdet war und über die meisten Teile, ich rede nicht von allen, aber in den meisten Teilen noch, denen die eigentlich bei den Fans die spannendsten und die liebsten sind, völlig ohne Magie ausgekommen ist. Das zeigt ja eigentlich, dass es durchaus möglich ist, Fantasy-Serien, in welchem Medium jetzt auch immer, zu kreieren, die ohne Zauberei direkt auskommen. Ich sehe es aber auch sehr schwierig, wenn wir uns zu weit davon entfernen, von diesem Zeitstrahl, dass wir dann einfach jetzt unabhängig davon, ob es als alleinstehende Geschichte funktionieren würde, schnell an einen Punkt kommen, wo es für uns als Herr-der-Ringe-Fans nicht mehr als Herr-der-Ringe erkennbar ist. Und das macht es dann schon schwierig.
Die Frage ist, das sein?
Braucht man, ich sage immer, braucht man, das ist, das ist jetzt vielleicht der falsche Ansatz, aber wie viel Mittelerde wäre dann noch drinne letztendlich? Na, das ist genau mein Problem, was ich damit habe. Ich finde, das wäre dann so eher Richtung, jetzt nicht, dass Game of Thrones allgemeine Fantasy ist, das bei weitem sicherlich nicht, aber es wäre dann austauschbarer. Und dieses Austauschbare, das braucht man vielleicht nicht unbedingt. Wenn Mittelerde nicht mehr erkennbar ist, brauche ich das nicht als Geschichte, weil da gibt es andere gut geschriebene Geschichten bereits vorhanden. Und es wäre einfach für mich nicht reizvoll.
Naja, man muss aber bei Magie in Mittelerde, und da kann man auch sehr schön die Grenze zu Game of Thrones auch ziehen, weil bei Game of Thrones habe ich das auch beobachtet, Magie ist noch etwas Besonderes. Nicht jeder beherrscht sie, sie wird nicht näher erklärt. Das heißt, es gibt kein Magiesystem im eigentlichen Sinn, wo man sagen kann, ja, so funktioniert Magie in dieser Welt, sondern Mittelerde ist eine Welt, die ist der unseren entrückt. Ja, kann man so sagen. Vor allem das erste Zeitalter fühlt sich sehr entrückt an. Und bei Game of Thrones ist zum Beispiel auch die Magie etwas, sie ist da, sie ist auch ganz klar da, aber sie ist so special und so besonders, dass sie nicht überall Anwendung findet. Und das hat man beim Herrn der Ringe eigentlich auch. Und die muss ja nicht verschwinden. Ja? Also die kann auch, wenn wir jetzt eine Geschichte am Ende des vierten Zeitalters ansiedeln, ja noch nicht verschwunden sein. Sie ist nach wie vor da, nur vielleicht in anderer Form, als wir es aus dem ersten Zeitalter zum Beispiel gewohnt sind. Jetzt nur als Beispiel, ja.
Ja, und die Frage, die ich da auch jetzt nochmal stellen möchte, ist, wie würden wir denn überhaupt eine solche Umsetzung hinbekommen? Also zum einen, es muss ja dann immer mehr, also wenn wir jetzt das vierte Zeitalter, wir beziehen uns ja in dieser Show auf das vierte Zeitalter, da müsste aber ja schon eingeläutet werden, dass es irgendwann in eine Richtung geht, wo tatsächlich nur noch die Menschen das Sagen haben und die anderen Dinge immer mehr in Vergessenheit und Mythologie verfallen. Das müsste ja im vierten Zeitalter jetzt schon angefangen werden einzuleiten. Und da ist dann die Frage, zum einen, wer schafft es, diesen Sprung von, okay, wir haben jetzt hier ein gut abgeschlossene Geschichte, und die Elben gehen, wir haben hier einen sehr guten Schlusspunkt, das noch so weiterzuführen, dass wir dann eine Geschichte haben, die uns wieder packt, ohne den alten Charakter. Also da braucht man ja auch erstmal einen guten Autor für. Und wie auch gerade im Chat geschrieben wurde, J.R.R. und Christopher Tolkien sind tot. Also wer soll denn das überhaupt machen und wie soll das dann aussehen? Also wie sollte eine Fortsetzung aussehen, die sich nicht mehr so auf das bezieht, was über Ringkriege, über alles, was im ersten und zweiten Zeitalter passiert ist, bezieht, sondern eine ganz neue Idee entwickelt von dem, wie wir Mittelerde sehen oder wie Mittelerde zu sehen ist dann.
Man fragt mal Brandon Sanderson, und der hat ja auch das Rad der Zeit beendet.
Ich finde, das ist eine schwierige Frage. Wir können da mal so wieder einen Blick nach links und rechts werfen. Es gibt ja durchaus ein ganz, ganz großes Franchise, was vom eigentlichen Autor, der es erfunden hat, beendet wurde, wo die Rechte dann von einem großen Konzern gekauft wurden und der seitdem ab einem gewissen Zeitpunkt ohne Ende Stoff rauspumpt. Es geht um Star Wars. Abgeschlossene Trilogie beziehungsweise zwei Trilogien von George Lucas. Und wir haben bekommen eine neue Trilogie, mehrere Standalone-Filme, mehr Serien, als ich abzählen kann. Und da ist sehr, sehr viel dabei, was den Star-Wars-Fans überhaupt nicht gefällt. Es sind aber auch ein paar Sachen dabei, die sehr gut funktionieren. Und das, was da gut funktioniert, ist zum Beispiel die Serie The Mandalorian. Und das ist jetzt eine Serie, wo es um einen Charakter geht, der so vorher in den Hauptfilmen noch nicht vorkam, der einer Zivilisation ankam, die ja namentlich eigentlich nicht benannt war, die mehr so den Geeks bekannt war und der jetzt auch mehr so mit Randpersonen zu tun hat, wenn überhaupt. Wo es dann auch nicht um die Rettung der Welt oder der Galaxis in dem Fall geht. Es ist eine Geschichte, die wunderbar funktioniert, zumindest in den ersten beiden Staffeln. Und Herr der Ringe war ja eigentlich immer eine Serie, die unglaublich episch ist. Es geht um den großen Kampf Gut gegen Böse. Es geht um die Rettung der Welt. Es geht darum, wie eine Handvoll Gefährten das personifizierte Böse niederringen wollen in einem ungleichen Kampf. Ich glaube, da könnte man eine erfrischende Perspektive reinbringen, wenn man genau das, oder es wäre zumindest eine Möglichkeit dadurch, ne, ich sage nicht, dass man es machen muss, aber ich glaube, es wäre möglich, da nochmal eine erfrischende Perspektive reinzugeben, indem man sich stärker auf so eine kleine Geschichte fokussiert, die dann, und das ist wichtig, wenn sie gut geschrieben ist, ganz wichtig, auch nochmal ganz andere Perspektiven aus Mittelerde erzählen kann.
Es muss sich nicht zwangsweise wie der Herr der Ringe anfühlen, sondern es soll sich wie was Eigenständiges anfühlen, das aber nahtlos in diese Welt reinpasst. Und das ist halt immer so ein Spagat, der im heutigen Franchise-Wahn, das muss man halt leider sagen, irgendwie verloren gegangen ist, weil wir Geschichten vorgesetzt bekommen, die irgendwo ein Algorithmus errechnet zu haben scheint, die sich nicht mehr originär anfühlen. Gut, der Mandalorianer zum Beispiel ist eine tolle Ausnahme, genauso wie Andor auch eine Ausnahme von der Regel ist bei Star Wars. Das sind alles Geschichten, die fühlen sich originär an. So, sie passen in diese Welt rein, aber erzählen dir was ganz Neues. Und das ist die große Kunst, so etwas zu schreiben, das sich zwar anfühlt nach Mittelerde, aber nicht wie der Herr der Ringe. Das ist nämlich, glaube ich, das, worauf es ankommt in dem.
Ich sehe auch noch ein anderes Problem. Soweit ich weiß, sind es alle Star Wars-Rechte bei Disney. Und schaut euch doch mal ein bisschen an, ohne jetzt ins Detail zu gehen, wer alles Rechte an Mittelerde hat. Und da das alles unter einen Hut und unter irgendwie eine einheitliche Struktur zu bringen, das sehe ich nicht. Also es ist einfach ein zu zerfasertes Konstrukt mittlerweile, dass man da irgendwie vielleicht noch eine einheitliche Linie reinbringen könnte. Und jemand hat ein Rechte für die Anhänge unter der Ringe, meinetwegen. Jemand hat das Rechte fürs Merchandise. Ja, also das ist ja alles. Ja. Oder für Computerspiele, was ja auch nochmal ausgekoppelt ist. Und da eine einheitliche Linie, die sozusagen einer, ich sag mal, Gesamtstruktur folgt, rauszukriegen, das sehe ich nicht.
Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wenn wir davon reden, dass es eine offizielle Fortsetzung sein soll, dann muss er als allererstes erstmal überhaupt auch Tolkien Estate zustimmen. Und es muss sich mit den Leuten auseinandergesetzt werden, bei denen noch weitere Rechte liegen, sollte es dann halt zu einer filmischen oder medialen Umsetzung kommen. Und das ist dann, also da finde ich deine Frage, Silvia, sehr gut. Wie sollen dieses ganze Rechte-Chaos, was es um Mittelerde gibt, so konzipiert werden, dass wir da eine gute Fortsetzung direkt an den Herr der Ringe anknüpfend bekommen? Das ist eine Frage, die würde ich jetzt auch mal noch an euch andere weiter mit übergeben.
Ist eine sehr gute Frage. Ist auch ein sehr großes Problem beim Herr der Ringe. Ich glaube, gerade bei Rings of Power hat man gesehen, dass das ein Riesenproblem sein kann, weil die hatten ja von Amazon nur die Anhänge zur Verfügung. Und man merkt, finde ich, dass es wirklich für die dann schwierig war, da was Vernünftiges rauszubringen. Ich mag die Serie visuell sehr gerne. Ich finde, man kann sie sich ganz gut anschauen, wenn man sich einfach nur einredet, dass diese ganzen Namen, die da fallen, rein zufällig sich jetzt so anhören, wie Orte und Personen, die im Herrn der Ringe vorkommen. Aber genau das ist, finde ich, nochmal so ein Punkt, der gerade diese kleineren Geschichten vielleicht ja nochmal ein bisschen bevorteilt, weil man da gar nicht unbedingt das ganze Große braucht, sondern sich auch mit einem kleineren Teil der Welt einfacher arbeiten kann und dann eben im vierten Zeitalter auch nochmal mehr Freiheit hat, weil man weniger Vorgaben hat, die man verletzen kann, als wenn wir jetzt sagen, wir segeln eine Geschichte im dritten oder im zweiten Zeitalter an. Ist aber ein Riesenproblem. Ohne Frage.
Ja, die Schwierigkeit, die ich da auch wieder sehe, ist, wenn wir da jetzt eine Fortsetzung machen und die Namen Mittelerde, Gondor, keine Ahnung, alles, was es da an Trademark gibt, verwenden wollen, dann sind wir trotzdem wieder in dem Rechteproblem. Mhm. Das heißt, wenn wir eine Fortsetzung haben wollen, die in Mittelerde spielt und auch der Name Mittelerde genommen werden soll dafür, dann sind wir schon in der Rechteproblematik.
Mhm. Wir vergessen da was ganz Wichtiges und das ist dann nicht unbedingt ein Rechteproblem in diesem großen Ausmaß. Schreiben wir doch mal ein Buch, bevor wir einen Film machen. Rein fiktiv jetzt in unserem Kopf. Ja? Also schreiben wir doch mal einfach ein Buch, eine Fortsetzung, und da kann man sich dann immer noch darüber streiten, wie und ob das verfilmt werden soll. Weil auch der Herr der Ringe ist ja in seiner Ursprungsform ein Buch. Der Herr der Ringe wiederum ist ein Sequel zum Hobbit, ist auch wieder ein Buch. Schreiben wir doch mal ein Buch.
Aber brauchst du nicht auch für Bücher Rechte an Namen und
ja,
an anderen Gegebenheiten, die aus Mittelerde bekannt sind, damit du in Mittelerde schreiben darfst? Du darfst ja auch keine Bücher publizieren. Deswegen gibt es ja auch diese unglaublich zahlreiche Fanfiction all überall. Das darfst du nicht einfach machen. Du sagst, du schreib einfach mal ein Buch. Ja, dann hast du ein Buch und dann kannst du es für dich selber im stillen Kämmerlein lesen.
Und das genau, also, wir sind da wieder genau bei der Rechteproblematik und das ist ein Riesenthema. Und gehen wir jetzt einfach mal davon aus, es würde irgendwie möglich sein. Es würde irgendwie möglich sein, Tolkien Estate sagt, ja, okay, schreib ein Buch, es wird offiziell von uns anerkannt. Wie sehr würden Leute das dann für kanonisch halten? Kleiner Hinweis dazu, über Kanon haben wir in der letzten Talkshow geredet, die kann gerne noch angeschaut werden, dann könnt ihr euch da ein bisschen informieren und dann kommt ihr zurück. Nein, da ging es nur beim letzten Mal. Also wie sehr würde das zu Kanon werden? Wie sehr würde das nicht auch schon wieder die Fangemeinde sprengen? Wie sehr hätten wir da nicht auch schon wieder Sachen, dass Konflikte aufkommen, ähnlich wie bei der Rings of Power Serie? Also das ist ja noch ein nächstes Teil. Wenn ich mich dazu überreden lasse und Tolkien Estate sogar sagt, jo, okay, dann spalten sich trotzdem immer noch wieder die Fans und wer traut sich das zu, da entgegenzugehen? Also die Frage stelle ich mir halt tatsächlich. Das ist ja ein Riesending, dann zu sagen, so, ich schreibe jetzt, nachdem J.R.R. und Christopher tot sind, den Herr der Ringe weiter, auch als Buch. Also allein das würde ja schon riesen Schlagzeilen auslösen und einen riesen Druck auch auf einen herablassen.
Der rein vom Kreativstandpunkt her ist Rings of Power halt, sage ich mal, insofern gelackmeiert, weil sie eine fixe Vorlage haben, die ja schon existiert. Es sind die Anhänge, die existieren. Inwieweit ich das jetzt sinnig finde oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Bei einer Fortsetzung hast du kreativ zumindest schon mal den Freiraum, eine Geschichte, die es noch gar nicht tatsächlich gibt, weiterzuspinnen. Das heißt, würde das Tolkien Estate das jetzt tatsächlich durchwinken, schon mal eine gewisse Freiheit, eine Geschichte weiter zu erzählen, weil es das noch nicht gibt. Ja? Das heißt, du kannst theoretisch dann auf Namen aus dem Herrn der Ringe zurückgreifen, wenn wir jetzt den Herrn der Ringe als Source-Material hernehmen, wo wir rechtetechnisch dann darauf zugreifen könnten. Würde das aber noch nicht bedeuten, dass wir uns tatsächlich dann nicht neue Völker ausdenken könnten, uns Völker ausdenken könnten, die vielleicht aus existierenden Völkern aus dem dritten Zeitalter erst hervorgehen mussten und jetzt dort existieren. Du kannst neue Namen dazu dichten. Hast theoretisch ein wesentlich breiteres Spektrum, eine Welt fortzuerzählen, weil sie nirgends niedergeschrieben gibt. Tolkien hat ja eine Fortsetzung angefangen zu schreiben. Wird ja vielleicht von dir auch nochmal erwähnt werden, Rico?
Ja, gehen wir gleich drauf ein.
Und das ist ja auch etwas, das spielt ja erst kurz danach. Ich denke mir persönlich, wenn du jetzt eine Geschichte, die, sagen wir mal, ja, Silvia, ich weiß, dir würde der Gedanke nicht gefallen, kann ich nachvollziehen, die zum Beispiel jetzt 2000 Jahre in der Zukunft spielt. Mhm. Ja, da hat sich so viel in dieser Welt dann getan. Die Form der Welt muss sich dabei noch zwangsweise gar nicht stark geändert haben, weil diesmal kein Ilúvatar und keine Valar am Ende des dritten Zeitalters eingegriffen haben, um mal eben einen Teil des Landstrichs versenkt haben oder eine Insel versenkt haben oder sonstiges. Das heißt, das hättest du mal als Source-Material übrig und kannst dir dann überlegen, ja, Elben sind vielleicht nicht mehr so viele da. Zwerge haben vielleicht eine ganz neue Agenda, die dann logisch erklärt, warum die aus Mittelerde verschwunden sind. Beispielsweise, dass sie das gelobte Land suchen, jetzt nur so als Beispiel, ja, und dann einfach fortgehen. Wäre auch eine Möglichkeit. Solche Sachen kannst du dir im Prinzip dann ausdenken. Du hast wesentlich mehr Freiheit, theoretisch, weil es dann noch nichts gibt, dir Sachen auszudenken. Das Einzige, was dann theoretisch dann noch sein müsste, würde das Tolkien Estate zustimmen. Sie müssen sagen, ja, passt, nehmen wir.
Ja, das können wir, glaube ich, sehr gut mit Nein beantworten.
Ist ja auch nur eine fiktive Geschichte.
Genau, ja, das und genau darum soll es ja gehen. Also was wären dann, also wenn wir jetzt davon ausgehen, Tolkien Estate wäre viel offener für Fortsetzungen. Was wären denn dann die Geschichten, so wie Manuel es gerade auch erklärt hat, die wir gerne hören wollen würden?
Ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht. Ich habe es dir auch schon mal gesagt. Angenommen, der Tolkien Estate würde mir mit vorgehaltener Waffe befehlen, ich müsste jetzt was schreiben, ja, was hoffentlich nie passieren wird und mit absoluter Sicherheit nie passieren wird. Habe ich mir zumindest schon mal Gedanken gemacht, wie würde das in meinem Kopf aussehen? Und Moritz hat ja auch schon gesagt, man kann neue Perspektiven aufmachen. Warum gehen wir nicht mal in den Osten? Warum nehmen wir dann nicht mal den Osten, der mal Sauron unterworfen war, als Perspektive, erklären vielleicht oder versuchen mal zu erklären, warum haben die Sauron eigentlich gedient? Da hat Tolkien in einem Absatz mal grob umrissen, der auch im Film dann gedroppt wurde, nämlich wer weiß, was die Haradrim und die Ostlinge angetrieben hat, in den Krieg zu ziehen. Welche Lügen oder Drohungen haben sie zu ihrem langen Marsch verleitet? Und da ist schon ziemlich viel drin. Man kann sehr, sehr viel dann interpretieren, was hat ihnen Sauron theoretisch vielleicht versprochen? Was hat er ihnen gesagt? Was für eine Agenda glauben sie, fahren die denn? Weil die werden ja nicht von sich aus jetzt sagen, oh, wir sind die Bösen in der Geschichte, na, dann sind wir mal böse. Die werden sich wahrscheinlich auch gedacht haben, sie stehen auf der richtigen Seite. Dann erzählen wir mal eine Geschichte, wo der Westen für die zum Beispiel das Böse ist und die haben vielleicht aufgrund von Jahrhunderte, Jahrtausende langer Unterdrückung irgendwann mal die Schnauze voll. Dann taucht vielleicht ein vermeintlicher Protagonist oder Antagonist auf der behauptet, er wäre der Abkömmling Saurons, so wie Jesus behauptet, er wäre der Sohn Gottes, hätten wir jetzt sozusagen den Antichristen hier und hätten theoretisch so aus meinem Kopf schon ein Konstrukt, das anders wäre, aber theoretisch noch in diese Welt reinpassen würde.
Finde ich unglaublich spannend. Ich habe ein ganz großes Problem, ich weiß nicht, ob es sich noch nach Herr der Ringe anfühlen würde, weil Herr der Ringe ja, ich sag jetzt mal, so entgegen des Zeitgeistes, eine Serie ist, die ganz, ganz klar schwarz und weiß hat. Es gibt klar die Guten, es gibt klar die Bösen. Und gerade jetzt so in der aktuellen Landschaft ist es ja viel so, dass man viele Zwischentöne hat, was ich grundsätzlich gut finde. Gerade beim Herr der Ringe ist das, weiß nicht, ob das nicht sogar ein bisschen die Perspektive zu stark verrücken würde. Und da sind wir dann wieder bei dem Punkt, fühlt es sich denn überhaupt noch an wie Herr der Ringe und fühlt es sich noch an wie Mittelerde? Was ich jetzt aber auch nicht absprechen will. Ich finde den Gedanken total spannend. Überhaupt so ganz Perspektive, ne? Mit den Haradrin, was ist mit denen, wie geht's da weiter? Dann spielen wir auch mal da den Gedanken ein bisschen weiter. Wenn Sauron da weg ist, auf einen Schlag, das wird ein riesen Machtvakuum geben. Was hat das im ganzen Ostbereich? Ne? Man hat so ein paar Informationen aus dem Herrn der Ringe. Man weiß, okay, Aragorn hat den Menschen aus Hun bzw. Haradrin das Gebiet um das Meer von Nuren gegeben, dass sie da Landwirtschaft betreiben können. Das ist ein bisschen was. Man weiß, es geht weiter, aber viel ist es nicht.
Ja, und da werden halt auch wieder Potenzial für Fortsetzungen.
Ich wollte kurz noch mal einhaken, was jetzt Moritz gesagt hat. Also prinzipiell, Manuel, erstmal, Moritz, ich würde dir grundsätzlich erstmal widersprechen, dass Tolkien eindeutig schwarz-weiß gezeichnet ist. Das ist viel grauer und vielschichtiger auch im Buch, als man sich das vielleicht vorstellen mag. Aber das ist eine Diskussion für eine eigene Talkshow vielleicht, oder hatten wir, glaube ich, sogar auch schon. Aber auch ich kann Manuels Idee durchaus was abgewinnen. Ich sehe es nur nicht zwingend im vierten Zeitalter. Also ich kann mir so eine Entwicklung durchaus auch im zweiten und im dritten Zeitalter schon vorstellen oder auch schon im ersten. Deswegen, das entsteht ja nicht plötzlich. Also wie ihr gesagt habt, Sauron ist ja jetzt gerade weg und natürlich gibt es da dieses Machtvakuum, aber diese Leute sind ja nicht plötzlich böse, in Anführungszeichen, sondern das entwickelt sich ja auch durch die ganzen Zeitalter weg. Also nicht zwingend im vierten Zeitalter anzusiedeln, sondern vielleicht auch tatsächlich in den doch schon etwas mehr beackerten Gebieten erstes bis drittes Zeitalter.
Meine Frage genau. Hätte ich da noch. Verzeihung. Weil du gesagt hast, Moritz, ob es sich dann noch nach Herr der Ringe anfühlt. Weil da muss ich dann fragen, muss es sich denn wie Herr der Ringe anfühlen und sollte es sich nicht eher wie Mittelerde anfühlen?
Und das wäre im Endeffekt nämlich auch genau die Frage, die ich jetzt auf das alles stelle. Warum, also ähnlich wie Silvia sagt, warum muss es das vierte Zeitalter sein? Es ist so viel Potenzial in Mittelerde, also gerade auch in Osten, Süden, mit kleineren Völkern, die nur kurze Erwähnung finden. Wenn ich jetzt unbedingt nochmal weiter diese Welt vergrößern möchte, warum auch chronologisch in der Zeit vorangehen? Also was wäre der Mehrwert daraus, das vierte Zeitalter zu füllen?
Da hätte ich jetzt eine ganz, ganz pragmatische Antwort drauf. Ich bin mir sicher, beziehungsweise ich weiß, es gibt unglaublich viele tolle Geschichten, die man aus den Zeitaltern 1 bis 3 beziehungsweise auch aus der Zeit noch vor dem ersten Zeitalter erzählen könnte. Da sind wir wieder bei der Problematik, wie gut wird's geschrieben, wie sind die Rechte und wie gut lässt sich das Ganze in ein neues Medium beziehungsweise nochmal im gleichen Medium Buch in ein anderes Werk verarbeiten. Ich denke, das vierte Zeitalter bietet dahingehend eine Menge Potenzial, sich mal, wenn man einen kreativen Kopf hat, der dann eine tolle Idee hat, da wirklich was Kreatives Neues zu machen. Ich glaube, wenn man was Kreatives Neues machen will, bietet sich das vierte Zeitalter an, weil es unbeschriebener ist. Das heißt auf gar keinen Fall, dass man nicht trotzdem auch was eine super tolle Serie, einen tollen Film, ein tolles Buch, eine tolle Comicreihe meinetwegen, ja, aus den anderen Zeitaltern Mittelerdes machen kann. Oder die in den anderen Zeitaltern Mittelerdes angesiedelt ist.
Man muss ja auch dazu sagen, das ist ja auch erstens mal das Thema dieser Talkshow heute, ja. Das vierte Zeitalter. Das nächste ist, ich würde. Und da habe ich tatsächlich dann auch schon mit meinen Podcast-Kollegen mal ein Gespräch unlängst geführt. Es wäre verkehrt, jetzt zum Beispiel etwas zu schreiben, das eher Game of Thrones wäre, das eher politisch ist oder zumindest situationspolitisch in Mittelerde angesiedelt ist, sondern gerade das, was den Hobbit und vor allen Dingen ja den Herrn der Ringe ausmacht, ist eine Heldenreise. Und eine Heldenreise ist ja ein tolles Konstrukt, das haben wir ja auch bei Star Wars und die großen Geschichten sind sehr, sehr oft Heldenreisen. Das heißt, wir könnten theoretisch dann auch wieder ansetzen in Richtung einer Reise von einer zentralen Figur, die wo anfängt und dann eben eine Aufgabe zu erfüllen hat, wie auch immer die aussehen mag. Das muss ja nicht wieder ein Artefakt sein, das zu zerstören oder zu finden gilt. Und am Ende ist er nicht mehr derselbe oder ist sie nicht mehr derselbe. Man kann ja auch mal, was ja bei Tolkien sowieso teilweise ein bisschen vernachlässigt wird, dass man eine weibliche Protagonistin in den Fokus rücken könnte. Am Ende wäre sie in dem Fall zum Beispiel dann auch nicht mehr dieselbe und hat ihre eigene Heldenreise absolviert. Könnte ich mir vorstellen.
Ich finde Heldenreisen dahingehend sowieso ganz spannend, weil man auf diesen Heldenreisen, es ist eine Heldenreise, besonders, also ich zumindest besonders stark in diese Welt eingesogen werde. Gerade um den Hobbit mal als Beispiel zu nehmen. dadurch, wie Bilbo über sich hinauswächst und wie Bilbo ja diese neuen Horizonte entdeckt, die Länder jenseits des Auenlandes, die für die Hobbits ja größtenteils unbekannt waren. Das ist dann ja die Perspektive, mit der Leser sich dann identifizieren kann und die da für den Leser die wichtige Identifikationsfigur ist. Ja, und die dadurch nochmal stärker diese ganze Welt einen erfahrbar macht.
Wenn wir jetzt wieder von einer klassischen Heldenreise ausgehen, dann müsste es im vierten Zeitalter eine menschliche Heldenreise sein, weil viel mehr anderes haben wir nicht mehr. Die meisten verlassen halt die Gestade. Habt ihr eine Idee, wie so eine menschliche oder von wo aus diese menschliche Heldenreise losgehen sollte? Also worum könnte es denn gehen? Weil, also wir haben jetzt einen relativ stabiles System in Mittelerde etabliert. So, Aragorn ist König, seine Nachfolgen regieren auch weiter. Natürlich wird es bestimmt irgendwann wieder Problematiken geben, aber was genau wäre denn überhaupt noch zu erzählen? Oh, habe ich eine gute Frage gestellt.
Ja.
Ja, die muss ich mal sagen lassen.
Das lassen wir gerade sacken, ja.
Das sind jetzt so Sachen, die mir ganz spontan in den Sinn kommen. Aber ich setz mal so ein bisschen da, Manuel, an, wo du warst und dreh das in eine ganz neue Richtung. Wie wäre das denn, wenn wir zum Beispiel Anfang des vierten Zeitalters einen jungen Mann, der Haradrim haben, der Ostlinge, der vielleicht seine Familie im Krieg mit Gondor verloren hat, durch diese, ja, durch eben den Krieg, den Ringkrieg, dann aufgewachsen, im Prinzip bis ins Kindesalter aufgewachsen ist, unter der Herrschaft Saurons und dann als Waisenkind da steht, niemanden hat und dann im Prinzip, ja, sagen wir es mal, man könnte eine Rachegeschichte draus machen, losziehen möchte, um Rache zu nehmen oder sonst losziehen möchte, um irgendwie den Tod seiner Eltern zu ergründen, was da passiert ist. Und darüber dann auf dieser Reise über sich hinauswachsen muss, um seine eigene Position, seine Identität zu hinterfragen, dass jetzt er, die Haradrim, die Guten sind, Gondor ist die Bösen. Und dadurch im Prinzip sowohl sich als auch seine kulturelle Identität hinterfragen muss und da auf der Ebene über sich hinauswächst.
Wäre eine Möglichkeit. Ich würde tatsächlich mal deinen Gedanken vorzuspielen, was schon mal anders wäre, es wäre zum Beispiel, es könnte eine Reise von Ost nach West sein. Ja? Hobbits genau, könnte es ja theoretisch noch geben, sind im Prinzip auch Menschen, wenn man es genau betrachtet, also könnte es theoretisch auch noch geben. Wäre interessant, was aus dem Auenland geworden ist in der Zwischenzeit. Ich würde die beiden blauen Zauberer zum Beispiel in diese Geschichte mit einweben, weil die kamen ja nirgends vor, wir wissen nur, wie sie heißen. Aber selbst Tolkien weiß nicht, was aus denen geworden ist. Das hat er auch selbst gesagt. Wer weiß, was aus denen geworden ist? Vielleicht sind sie gescheitert. Vielleicht haben sie anders gewirkt, um den Ringkrieg anders enden zu lassen. Und die könnten da zum Beispiel wieder auftauchen. Bei Heldenreisen muss man aber dazu sagen, und die besten Heldenreisen in der Fantasy, da habe ich ein paar sehr nette, prominente Beispiele, die mir wahnsinnig gut gefallen hat und was sie aber alle verbinden. Und Bilbo, genauso wie Frodo oder zum Beispiel, falls ihr kennt, Simon aus der Osten-Art-Reihe von Ted Williams, das sind alles Personen, die sind in diese Ereignisse irgendwie hineingeraten. Die sind unbescholten. Die haben nicht die Absicht jetzt, den Ring zu vernichten, zu beginnen oder überhaupt einen Ring zu finden, der dann vernichtet werden muss. Bilbo ist mehr oder weniger dazu genötigt worden, aufzubrechen. Frodo wurde mehr oder weniger dazu genötigt, aufzubrechen. Simon wurde dazu genötigt, in Ted Williams Osten A3 aufzubrechen, ohne dass er eigentlich weiß, warum das so ist. Und das könnten wir ähnlich machen. Das heißt, die Heldenreise beginnt mit jemandem, mit dem sich anfangs vielleicht jeder identifizieren kann, weil wir noch nicht genau wissen, was diese Person antreibt, wird dann in diese Ereignisse irgendwie hineingesogen und bekommt dann plötzlich die wichtigste Mission dieser Zeit auferlegt. Und das ist das Spannende dabei.
Ja, und jetzt genau da setze ich jetzt blöder und böserweise wieder an. Was wäre denn diese wichtige Mission im vierten Zeitalter? Ich weiß, das ist gemein.
Ich bin jetzt mal ganz blöd. Und die Vorlage von Tolkien, wir wissen doch auch nicht, was die blauen Zauberer gemacht haben. Was ist denn, wenn die nichts Gutes im Schilde führen? Jetzt gehe ich in meinen Bereich, oder für mich in gefährliches Halbwissen rein. So, aber Morgoth ist ja im Prinzip vor dem ersten Zeitalter dafür bestraft worden, dass er Ilúvatar verraten hat. Saruman war genau wie Gandalf ein Istari, bis er die Meinung oder die Entscheidung getroffen hat, ach, ich mache mal lieber mein eigenes Ding und verrate so meinen Auftrag, den ich von den Göttern bekommen habe. Was spricht dagegen, dass die blauen Zauberer das auch machen? Oder dass die blauen Zauberer deswegen abwesend waren, weil sie sich von ihrem Auftrag anders als Gandalf abgewandt haben und jetzt irgendetwas im Schilde führen, was aufgehalten werden muss? Oder ist jetzt überspitzt gesagt aufgehalten werden muss, ne? Aber irgendwie da in die Ereignisse mit reinwirken.
Möchte ich mal eine Frage an dich stellen, ganz kurz, Moritz.
Ja? Ja?
Wenn sie nichts Gutes oder was Schlechtes im Schilde führen, schlecht für wen? Ne? Und da könnte man ganz interessant ansetzen, eine zeitgemäße Geschichte zu erzählen, die mehr Facetten hat, aber trotzdem im Kern immer noch eine klassische Geschichte erzählt. Man muss nur die Perspektive einnehmen, vielleicht die gegengesetzte Perspektive. Und schon ist Gandalf der Böse gewesen.
Und da ist dann wirklich wieder die Frage, jetzt ganz, ganz trocken gesagt, wie viel Sinn ergibt das dann? Also wie viel Sinn ergibt so eine Fortsetzung, wo wir böse gesagt das ausschlachten, nur um es weiterzuschreiben?
Das geht ja so ein bisschen in die Frage, die du eben schon gestellt hast, ne? Und ich sag mal so, auch für mich wäre das dann kanontechnisch mindestens mal schwierig. Und ich würde die Fangemeinschaft ohne Zweifel spalten, da bin ich mir relativ sicher. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, haben wir das Problem doch auch jetzt schon, oder? Wenn ich so an die Verfilmung, ich denke wieder an die Verfilmung, ne, aber an die Verfilmung denke, die wir haben, auf Serien, in Filmen, was auch immer. Über Rings of Power hat seine Probleme mit den Bezügen zum Originalmaterial. Die Hobbit-Reihe hatte auch so einige Probleme mit dem Bezug zum Originalmaterial. Ich sag nur Tauriel. So als einer von vielen Punkten. Sogar die großartige Trilogie von Peter Jackson hat durchaus einige Abweichungen zum Originalmaterial. Ja, und einerseits tue ich mich schwer damit, weil ich weiß, ich würde auch sagen, das ist nicht original. Es ist vielleicht eine schöne Geschichte, die ich mir gerne ansehe, aber es ist irgendwie dann doch nicht richtig, ne? Ist es wirklich Herr der Ringe? Auf der anderen Seite, naja, die Hobbit-Filme und Rings of Power haben da auch schon eine Menge rumgefuscht.
Ja, und da ist halt dann die Frage, ne? Ist das dann noch, also klar, die Kernfans, also da wird es immer Spaltungen geben. Da gibt es diese Buch, wirklich sehr Buchtreuen, die auch dann sagen, auch bei der Trilogie von Peter Jackson habe ich meine Schwierigkeiten, die dann die Hobbits schon gar nicht mehr wirklich gefeiert haben und Rings of Power einfach am liebsten alle von Amazon kündigen würden oder so. Also diese Sparte an Fans haben wir immer. Und dann ist die Frage, was möchten wir mit einer Fortsetzung erreichen? Möchten wir das breite Publikum erreichen und Mittelerde für neue Personen öffnen? Dann wäre es ja durchaus sinnig, in so Thematiken zu gehen, wie ihr die genannt habt. Aber wie viel, und das ist die Frage, auf die ich immer wieder jetzt zurückkomme hier, das merkt ihr vielleicht, wie viel Sinn ist dahinter, das jetzt einfach nur um des Weiterschreibens willen weiterzuschreiben?
Ich weiß es nicht. Also für mich ist es einfach, ich würde tatsächlich eure Geschichte lesen wollen. Ja, ihr beide, ihr seid so schön kreativ und solange es mich nach Mittelerde transportiert, würde ich auch auf jeden Fall sagen, jo, ich würde es auf jeden Fall mal probieren. Ich würde versuchen, das zu lesen. Ich würde es versuchen. So, aber dann hört es für mich halt auf. Also ich sage jetzt nicht, wenn man Geld ausgibt für Tolkien-Rechte, dann möchte man dafür etwas zurückhaben. Man möchte Geld verdienen. Und das ist auch durchaus legitim. Und insofern habe ich auch nichts dagegen, wenn man das dann tut. Das muss mir nicht gefallen. Aber diese Leute haben das Recht. Das, wofür sie Geld ausgegeben haben, für ihre Rechte, die dürfen das zu Geld machen. Aber ich sehe die Schwierigkeit für mich, dass ich weniger entscheiden kann, was ich gerne lesen möchte, weil eben das, wofür Geld ausgegeben wird, viel prominenter in der Welt ist. Also man redet davon, Rings of Power ist nicht für Herr-der-Ringe-Fans gemacht, würde ich jetzt mal behaupten, sondern einfach für Leute, die von Tolkien eher weniger Ahnung haben. Die finden die Fleet-Serie höchstwahrscheinlich in Ordnung. Aber es ist nicht etwas, was ich permanent auf mich einwirken lassen möchte. Also ich möchte die Wahl haben und da bin ich tatsächlich eher gegen eine, ich sag mal, kommerzielle Nutzung beziehungsweise um ein zwanghaftes, aus welchen Gründen auch immer, Weiterschreiben von mittelirdischer Geschichte im 4. Zeitalter, weil ich für mich selber die Freiheit haben möchte. Das kann ich auch, ich kann auch sagen, ich gucke Sachen nicht, wenn sie offiziell herausgegeben worden sind. Aber da finde ich, bietet gerade der Bereich, ich komme immer wieder drauf zurück, es tut mir leid, der Bereich der Fanfiction genug Spielraum, dass jeder das für sich finden kann, was er eigentlich möchte, was er an Mittelerde gut findet. Also ich brauche keine offizielle Variante des 4. Zeitalters, sondern ich brauche viele verschiedene kleine, nischige, kleine 4. Zeitalter, vielleicht auch 5., 6., 7. Wenn sie mich selbst nach Mittelerde reinbringen können, okay. Aber ich tue mir schwer damit, wenn es eine offizielle Linie gibt, die rein aus kommerziellen Gründen gemacht wird.
Ja, nun da, wenn wir jetzt gucken, es gab ja tatsächlich von Tolkien selbst formulierte Ideen zu einer Fortsetzung, The New Shadow. Die hat er, also so 13 Seiten waren das, die hat er aber selbst wieder verworfen, weil er gesagt hat, also das wäre im Endeffekt nur ein sehr düsterer Thriller ohne fantastische Elemente und würde sich hauptsächlich um schlechte Könige und Statthalter gehen, verglichen zu Denethor. Also ähnlich wie Denethor. Und irgendwann äußerte er sich auch selbst dazu, dass sein Werk nicht weitergeschrieben werden soll. Also ist erstmal die Frage, möchten wir uns überhaupt über den Willen des verstorbenen Autors hinwegsetzen, der gesagt hat, ich möchte gar keine Fortsetzungen mehr und ich möchte auch nicht, dass das weitergeschrieben wird. Und das ist jetzt die nächste Frage, die ich stelle. Wäre das nicht sogar ein bisschen vermessen zu sagen, wenn Tolkien selbst sagt, ich möchte nicht, dass das weitergeht, es soll alles so bleiben, es dann weiterzuschreiben?
Also, wenn Tolkien schon schreibt, er will keine Fortsetzung, dann wird es wohl, bis die Rechte nicht verfallen, so wie wir es ja jetzt auch bei Mickey Mouse oder Winnie Pooh schon erlebt haben, wohl auch nicht so weit sein. Das heißt, wir werden keine direkte Fortsetzung in dem Sinne erleben. Und das, was Silvia vorhin ja auch gesagt hat, ist genau der Grund, warum ich auch davon überzeugt bin, dass dieses Projekt eigentlich zum Scheitern verurteilt wäre, weil das nie an das herankommen kann, was Tolkien uns hinterlassen hat. Das ist unmöglich. Das ist was, das ist so ein Once-in-a-Lifetime-Phänomen. Ja, das geht nur einmal. Ja, man kann es verfilmen. Es ist bestmöglich verfilmt worden. Was den Herrn der Ringe angeht, da bin ich eigentlich davon schwer überzeugt davon. Und auch das ist so ein Once-in-a-Lifetime-Event gewesen. Ja, das kann man kein zweites Mal machen. Nicht in der Form. Nicht mit diesem Vibe, den wir da drin haben. Ja, deswegen wird dieses ganze Produkt von vornherein eigentlich zum Scheitern verurteilt sein. So gut die Ideen auch sind, über die wir da geredet haben, aber es kann nicht funktionieren. Davon bin ich überzeugt.
Ja, und da gibt es auch ein paar Beispiele, die uns da ebenso Überzeugungen liefern, nämlich Demetrius Polykron's The Fellowship of the King, der ja dann auch versucht hat, Amazon zu verklagen, weil er ja diese Fortsetzung geschrieben hat und dann selber halt, glaube 134.000 US-Dollar zahlen musste und alle seine Werke vernichten musste, weil ja diese Fortsetzung von Tolkien Estate dann halt auch eben nicht anerkannt wurde und die gesagt haben so, nee, wir haben hier unsererseits ein Urheberrechteproblem. Und genauso gab es auch schon noch länger her, ich weiß nicht genau in welchem Jahrzehnt, von Luise Lothar oder Lothar, ich weiß es nicht, welcher Nationalität sie ist, die hat auch schon eine Fortsetzung weiter im vierten Zeitalter geschrieben, was aber genauso abgelehnt worden ist. Und ich denke, da können wir uns halt auch ziemlich sicher sein, da Tolkien selbst keine Fortsetzung mehr wollte, dass solange die Rechte halt nicht irgendwie so allgemein gut werden, wir auch keine Fortsetzung sehen werden. Und alle, die aufkommen, und da können wir uns, denke ich, auch jetzt hier zu dritt und oder auch zu viert drauf einigen, werden sehr wahrscheinlich scheitern aufgrund der Rechteproblematik. Und deswegen wäre es doch schön, wie Silvia den Vorschlag gemacht hat, wir bleiben in der Fanfiction, denn warum denn eigentlich nicht? Also warum nicht in der Fanfiction bleiben? Warum muss es offiziell sein?
Fanfiction gibt es eh genug zu dem Thema. Ich habe halt leider nie wirklich eine gelesen, wo ich hätte sagen können, ja, das ist gut geschrieben. Also ich fand es teilweise sogar relativ unkreativ und sehr plakativ. Aber es gibt ja Fanfiction und zwar sehr, sehr viel sogar. Und solange man damit ja kein Geld verdient, bleibt es ja auch Fanfiction, ne?
Ja. So, also da dann die Frage, die Silvia eben aufgeworfen hat, warum muss es offiziell sein? Was ist da wieder der Mehrwert des Offiziellen, des Öffentlichen, des Anerkannten?
Dass ich das große Problem habe, Filmfan zu sein.
Okay, das ist ein Argument. Was wäre denn für dich eine optimale Lösung?
Oh, das ist eine Frage. Also, eine optimale Lösung gibt es da, glaube ich, nicht. Ich glaube tatsächlich, dass was, wenn wir jetzt mal realistisch bleiben, ja? Also, und bei der realistischen Betrachtung jetzt nicht nur irgendwelche Szenarien bei uns in den Köpfen erspinnen, sondern sagen, es gibt eben diese Rechteproblematik, es gibt die Problematik, dass wenn wir eine große Veröffentlichung haben, also wenn Leute Geld für diese Rechte ausgeben, dass sie das Geld dann auch wieder irgendwie zurückerwirtschaften müssen. Dann wird das heute als Medium wahrscheinlich über ein Buch nicht funktionieren, sondern es wird als Film oder als Serie laufen müssen, um kostendeckend arbeiten zu können. Und da glaube ich, mit den Rechten und mit der Fanbase, die wir haben, wäre für eine Firma, welches Studio auch immer das dann wäre, eine im ersten, zweiten Zeitalter angesiedelte Verfilmung das wahrscheinlichste und wirtschaftlich sinnvollste. Was kreativ das sinnvollste ist, steht wahrscheinlich auf dem anderen Bild, aber ich glaube, das wäre das, was man am meisten bekommen würde und ich würde mich nicht beschweren, ne?
Ich also, denke, das mehr, würde mehr keiner von gerne. Uns.
In jedem
ich denke, das würde, glaube ich, keiner von uns wenn es halt gut ist. Also, wenn die Story gut ist und sie uns nach Mittelerde zurückbringt, dann wollen wir, glaube ich, alle mehr Mittelerde. Da würde ich das jetzt einfach mal so in den Raum werfen, dass wir uns auch auf diese Aussage einigen können und dass es einfach sehr schwierig ist, eine Fortsetzung zu schaffen, aufgrund der Rechteproblematik, aufgrund dem ganzen Druck, weil Tolkien halt irgendwie ja ein Manifest da geschaffen hat, was unerreicht ist bis heute. Und da jemand sagt, so, ich schreibe das jetzt offiziell weiter, selbst wenn wir die Rechteproblematik und das alles nicht hatten, dieser enorme Druck, ich glaube, das ist zu viel für eine Person, es sei denn, man ist da sehr, sehr überzeugt von sich selbst und seinen Schreibkünsten. Andererseits, wie gesagt, ist diese Idee davon, wir wollen gerne alle Mittelerde und mehr, die ist da, aber es muss gut sein. Und eben dieses Gutsein, das ist das Schwierige. Also was braucht es denn für uns, damit eine Fortsetzung gut wäre?
Müssen wir jetzt, da kann ich mich super mit Moritz als großer Filmfan sicher super connecten. Eine gute Fortsetzung ist eine Fortsetzung, die sich anfühlt wie was Eigenständiges, die auch für sich gesehen was ganz Eigenes ist. Ja, also wenn du dir jetzt prominente, gute Fortsetzungen ansiehst, will ich jetzt mal ganz kurz Aliens oder Terminator 2 in den Raum werfen, beides James Cameron, der aus Fortsetzungen was ganz Eigenes gemacht hat. Das heißt, eine gute Fortsetzung soll kein Abklatsch sein von etwas, was schon da ist, sondern es soll etwas sein, das diese Welt nicht nur erweitert, sondern auch sinnvoll weitererzählt. Ja, das ist auch der Grund, warum The Empire Strikes Back als der beste Star Wars-Teil gilt. Es war ursprünglich eigentlich der zweite Film, der ins Kino kam. Und für viele ist er auch besser als der erste Star Wars-Film. Er ist düsterer, er erweitert die Welt, aber er erzählt was ganz anderes. Es ist ein Thriller aus meiner Sicht. Und das ist Star Wars eher weniger. Star Wars ist eine klassische Heldenreise und The Empire Strikes Back führt diese Heldenreise fort, gibt den Ganzen aber eine ganz neue Komponente dazu. Das ist eine gute Fortsetzung.
Und da können wir auch mal direkt einhaken und gucken, was ist eine schlechte Fortsetzung. Das sind nämlich die Star Wars Sequels. Die machen ja. Nämlich genau das, was du gerade gesagt hast. Das tun sie nicht. Und das führt dazu, dass sie schlecht sind. Oder ein Bestandteil davon. Sie nehmen die gleiche Perspektive ein. Wir haben wieder eine Gruppe Rebellen, die irgendwie gegen die Übermacht kämpft. Wir haben jetzt mal von gleichen visuellen Motiven wie dem Todesstern. Ja? Im Prinzip wieder die gleiche Perspektive, die eingenommen wird und die Welt dann auch nicht wesentlich erweitert, weil die Strukturen, die wir sehen und die Perspektive, die man als Zuschauer einnimmt, im Prinzip genau die ist, die man schon aus 40 Jahren vorher kennt. Und das ist da ein ganz großes Problem und das müsste man bei so einer Herr der Ringe, also bei jeder Erweiterung, bei jeder Fortsetzung vermeiden.
Genau.
Okay. Also brauchen wir, wenn wir jetzt davon ausgehen, wir spinnen jetzt die perfekte Fortsetzung zusammen. Wir brauchen etwas Eigenstehendes. Wir brauchen eine Heldenreise, das haben wir gesagt. Wir müssen irgendwie den Weg wieder nach Mittelerde finden, also dass wir uns darüber identifizieren können, auch mit dem, was es zu Mittelerde schon gibt. Und im Idealfall gibt es irgendeinen neuen Antagonisten. Ja, das sind so unsere vier Punkte, um jetzt eine perfekte Fortsetzung, egal welcher Inhalt jetzt. Also das würdet ihr jetzt so sagen, brauchen wir für eine gute Fortsetzung vom Herrn der Ringe im vierten Zeitalter.
Zumindest eine Basis, auf der man aufbauen kann. Da kann immer noch eine grottige Geschichte bei rauskommen letztendlich, aber es ist zumindest mal das Ziel, dass das alles eine sinnvolle, schöne Mittelerde-Geschichte wird am Ende.
Okay, dann haben wir da, glaube ich, einen ganz guten Punkt gefunden, wo wir jetzt sagen können, okay, darauf könnten wir uns auch zu viert einigen, wenn so eine Fortsetzung kommt, Rechte mal weg, dann würden wir sagen, ja, okay, das ist eine Fortsetzung, damit sind wir zufrieden.
Amazon hätte uns vier in den Writers Room für Rings of Power setzen müssen. Ich glaube, da wäre eine richtig gute Serie dabei rausgekommen mit uns vier.
Wahrscheinlich. Oder auch ganz fürchterlicher Bullshit.
Aber oder das noch ist schlimmer.
Zumindest eine Geschichte, die uns allen vier gefällt. Das ist doch schon mal was.
Ja. Ja, also ich finde, das ist jetzt auch ein guter Punkt, um so ein bisschen langsam zum Ende zu kommen. Wir haben auch schon ein bisschen überzogen, das ist aber vollkommen in Ordnung. Nämlich würde ich ganz gerne, weil es dieses Mal auch wieder passt, ich mache das nicht jedes Mal, aber dieses Mal passt es auch wieder, einen kleinen Blick auf die kommende Folge, also auf die nächste Talkshow-Sendung werfen. Da soll es nämlich darum gehen, wie groß ist eigentlich Christopher Tolkiens Einfluss auf das Gesamtwerk. Und da kann ich jetzt auch schon so sagen, ich habe da, die Gäste haben schon zugesagt, deswegen kann ich das jetzt auch schon bekannt geben. Es werden ja, Tobias Eckrich, Marcel Bülles und Christian Weichmann sein. Also sehr hochkarätige Sache hier. Da wird es bestimmt auch sehr toll zugehen. Und ja, was meint ihr, wenn es jetzt noch zu einer Fortsetzung gekommen wäre, damit wir den Bezug zu unserer Folge haben, wie groß wäre, gehen wir davon aus, die wäre jetzt irgendwann in den 60ern geschrieben worden, wo Tolkien selbst auch daran gearbeitet hat, wie groß wäre Christophers Einfluss auf diese Fortsetzung gewesen?
So groß wie auf Tolkiens andere Werke auch, würde ich jetzt mal grob sagen. Er hätte sie ja auch im Nachlass mit zu verwalten gehabt.
Ja, das war eine kurze Antwort. Aber genau, es soll halt darum gehen, wie viel Einfluss Christopher überhaupt gehabt hat. Auf das gesamte Werk, weil auch Christopher selbst eben diese 13 Seiten, die Tolkien geschrieben hat in The History of Middle-earth, dem 12. Band The Peoples of Middle-earth, tatsächlich mit reingenommen hat. Also da, deswegen fand ich, passt es halt auch ganz gut, weil Christopher da ja auch gesagt hat, okay, das ist was, das bringe ich hier mit rein. Ja, fand ich das jetzt ganz schön, das jetzt nochmal so den Ausblick auch auf die nächste Folge zu geben. Wir haben unsere Fortsetzung gefunden. Und jetzt habt ihr jeweils noch jeder einen Satz als Schlusswort für diese Sendung. Es müsste nur einer anfangen.
Ja. Dann fange ich mal an. Oder Manuel, dann...
Na, fang du an.
Okay. Ja, Fortsetzung im vierten Zeitalter. Für mich sehr gerne, denn ich glaube immer noch, dass es genauso möglich ist, eine gute Geschichte im vierten Zeitalter zu erzählen, wie eine schlechte Adaption aus dem zweiten und dritten Zeitalter zu machen. Und dann nehme ich lieber eine gute Adaption oder eine gute Fortsetzung des vierten Zeitalters als eine schlechte Adaption des ersten oder zweiten Zeitalters.
Bin ich wahrscheinlich ein bisschen poetischer jetzt. Auch wenn ich der Meinung bin, es kann nur scheitern. Nicht wenige von uns haben sich ja schon mal überlegt, wie eine Fortsetzung aussehen könnte. Und vielleicht hat der eine oder andere eine richtig tolle Idee. Und auch wenn es nie eine Fortsetzung geben kann, bewahrt sie euch in euren Köpfen, bewahrt sie euch in euren Herzen und erfindet eure eigene Geschichte. Dafür ist Fantasie auch da. Und über euren eigenen Verstand hat auch kein Tolkien-Ästhet die Kontrolle. Denkt euch was aus und bewahrt es euch.
Ja, was soll ich jetzt nach dem Fazit noch sagen? Nein, also auch für mich ist bisher kein zwingender Grund für eine Fortschreibung im vierten Zeitalter gegeben. Zumindest nicht für eine offizielle Variante. Ich bleibe dabei, ich halte mich lieber an Fanfiction, da kann ich mir schön raussuchen, was mir gefällt und was nicht. Sollte es irgendwann mal hochoffiziell eine sinnvolle Geschichte geben, werde ich mir die natürlich auch angucken und mir danach meine eigene Meinung dazu bilden. Und vielleicht gefällt sie mir ja auch. Aber das kann ich jetzt so, ohne sie gesehen zu haben, noch nicht entscheiden.
Hey, ja, vielen Dank für eure letzten Schlussworte hier für diese Sendung. Damit sind wir dann am Ende dieser Talkshow angekommen. Ich möchte mich noch einmal recht herzlich bei jedem von euch dreien bedanken und auch natürlich bei unseren Zuschauern bedanken. Wir hatten heute durchgehend so um die 300 Zuschauer, was ich schon sehr stark fand. Und an euch, die jetzt noch zuschauen, wenn euch diese Show gefallen hat, klickt gerne auf diesen kleinen Daumen da unten. Und wenn ihr noch mehr Tolkienesken Inhalt sehen wollt, abonniert auch diesen Kanal. Wir sind dann für heute raus. Euch allen eine Tolkieneske Zeit und auch schöne Ostern. Die stehen ja jetzt am Wochenende an. Bleibt neugierig und immer kritisch nachfragen.
Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.